Dieses Desaster.
Ist auch besser, wenn du das machst, weil ich flipp sonst aus, Uli. Anwaltschaft weltweit unter Druck und in den USA ist dann nicht mehr Rule of Law, sondern Rule of Trump.
Das ist ein Problem.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Uli, Glühwein, Glühweinfolge. Glühwein ist gestrichen.
Du kommst hier mit Mineralwasser.
Ich komme hier mit Mineralwasser. Ich hatte keine Zeit, Glühwein zu. Also, ich habe von zu Hause extra die Glühweingläser mitgebracht und hatte heute aber keine Zeit, noch Glühwein zu besorgen. Und weißt du warum?
Vielleicht
weißt warum.
Vielleicht ist das Jahr ja so, dass man sagen kann, es ist mehr Wasser als Wein gewesen. Und unter dem Aspekt ist es sicher angemessen, wenn wir beide mit einem Mineralwasser anstoßen.
Ich fürchte auch. Und es passt auch zum heutigen Tag. Wir haben tatsächlich gerade, du ja auch, du hast ja gerade noch eine Veranstaltung eröffnet. Ich komme hier relativ abgehetzt rein, weil ich vor ungelogen, wenn wir ausstrahlen, ist sie natürlich schon raus, aber ungelogen vor 10 Minuten gerade eine Presseerklärung noch rausgehauen habe. Und die passt eigentlich perfekt zum Rest des Jahres.
Also ja, das ist schon richtig. Also wenn man auf das Jahr zurückblickt, und manchmal ist man erstaunt, wie viele Themen man in dem Jahr tatsächlich behandelt hat und wie viele Themen vor allen Dingen unser Kernanliegen betreffen, was den Rechtsstaat angeht, ja, kommt man ins Grübeln. Mhm. Warum hat man so viele Erklärungen, so viele Statements abgeben müssen, die den Kern dessen berühren, was eigentlich, und das haben wir ja gefeiert, nämlich 75 Jahre Grundgesetz ausgemacht haben.
Ja, ich meine, wir wissen ja schon, was alles gelaufen ist im Jahr. Ich bin ehrlich, ich hätte vieles davon jetzt nicht ad hoc auf dem Schirm gehabt. Also wenn du dich wirklich hinsetzt und nochmal zurückdenkst, dann schon. Aber wir machen es ja jedes Jahr so, dass wir nochmal alle Presseerklärungen durchgehen und natürlich ein bisschen Stellungnahmen gucken und die veröffentlichten Podcast-Episoden. Und wir wühlen uns für euch dann nochmal durch. Traust du dich, Uli? Aber erstmal einen Keks. Ich glaube, erstmal einen Keks.
Ein Keks. Ach ja, die Vorweihnachtszeit hat was Wunderbares. Also, das gehört auch mit dazu. Die Vorweihnachtszeit hat auch schöne Seiten.
Ich finde, ehrlich gesagt, nach der Nummer heute, das war ja alles sehr spontan. Also, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es ging. Ne? Anwaltlichen Pflichtbeistand in Abschiebehaftsachen hat die Ampelregierung eingeführt, haben wir damals sehr begrüßt. Und jetzt soll es rückabgewickelt werden und das relativ, ich finde, unöffentlich. Also wir haben es ja auch nur aus informierten Kreisen gehört, nächste Woche soll schon dran sein. Und da muss man natürlich mal laut sagen, hallo, geht's noch? So, deswegen mein Gefühl zu Weihnachten ist momentan noch Weihnachten am Arsch. Kann ich nur so sagen, aber vielleicht kommt's ja noch, Uli.
Du weißt ja, dass ich das immer erstens meistens etwas diplomatischer sehe und ich habe so einen Grundoptimismus, der mich also durch die Jahre getragen hat und ich habe ja das Vergnügen, das schon ein paar Jahre machen zu dürfen. Und mit diesem Grundoptimismus gehe ich dann auch in das neue Jahr. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich diesen kritischen Diskussionen, wenn es um Mandantenrechte geht, nicht stellt. Man muss sich ihnen stellen. Wir sprechen ja noch über Haltung, Engagement. Und das ist eine unserer Kernaufgaben. Wir tun es im Interesse der Mandanten und im Interesse des Rechtsstaates, damit der Rechtsstaat die Bedeutung auch im Bewusstsein der Bevölkerung hat, die er haben muss, damit wir damit auch in Zukunft gut leben können.
Ja, das stimmt. Wir gehen es jetzt für euch einfach nochmal chronologisch, also von hinten nach vorne quasi durch. Für Anwälte setzen wir uns natürlich auch ein, und zwar egal, ob in Deutschland oder international. Und das hatte ich mir für Dezember notiert. Das war Dezember, ja, aber es war nach der Aufzeichnung. Und deswegen dachte ich, wir müssen fair bleiben. Das war zwar 24, aber nach der Aufzeichnung, also gehört es in diese Episode noch rein.
So ist es.
Da ging es los mit den Oppositionsanwälten in Russland. Gab es ein Strafverfahren. Das waren es die Anwälte von Nawalny. Und da mussten wir das erste Mal direkt nach unserer Episode das erste Mal den Mund aufmachen, Solidarität erklären, haben wir stark protestiert, Freilassung der Anwälte gefordert.
Ja, vor allen Dingen so eine Verdrehung der Tatsachen, dass man dazu auch nicht schweigen kann und nicht schweigen darf. Und das haben wir auch entsprechend getan.
Muss ja. Es gab auch noch was Gutes im Dezember. Da schicke ich ganz liebe Grüße in die Kammer Freiburg, insbesondere an Tilman Winkler. Die haben sich nämlich was ganz Feines ausgedacht. Legal Assistant ist eine neue Homepage. Ich war quasi live dabei, als Tilman den roten Knopf zum Start drücken konnte. Und durfte dem beiwohnen. Richtig cool. Kammer Freiburg macht super, super viel. Und ist auch so ein bisschen mit drauf eingestiegen, was die Kammer Koblenz sich erdacht hat, nämlich das Siegel Azubi geprüft. Und ich finde es richtig gut, das ganze Rechtsanwaltsfachangestellte finde ich auch so sperrig. Legal Assistant ist fancy. Und die haben, da habt ihr noch richtig Glück, die haben ja angefangen, Leute im Vorstand zu verhaften für Videos auf TikTok. Und dann mussten Sätze vorgelesen werden, die junge Azubis geschrieben. War sehr witzig. Ich habe sehr, sehr gelacht. Also eigentlich habt ihr es bei uns ziemlich gut, ne? Nicht so oft.
Also, das sind alles ganz tolle Aktivitäten. Genau das muss unseren Berufsstand auch in Zukunft weiter aufmachen. Wir brauchen gute, junge Leute, die mitarbeiten, die mitdenken und die das, was wir versuchen, umzusetzen, nicht nur in die richtige Form bringen, das ist viel zu wenig, sondern das mitgestalten. Dafür ist jede Kampagne gut, die sich an junge Leute wendet, die interessiert für die Berufe rund um das, was Anwaltschaft macht. Davon leben wir alle und das fördert auch den Zusammenhalt der Anwälte untereinander, weil auch die ja festgestellt haben, sie müssen was tun für ihre Angestellten, egal in welcher Funktion die sind, wir brauchen dieses Zusammenwirken. Wenn das funktioniert, dann sind wir in der Lage, qualitativ gute Arbeit zu leisten. Deswegen ist es toll, dass die regionalen Kammern solche auch auf die Region zugeschnittene Angebote unterbreiten. Das macht richtig Spaß, da auch in der Zusammenarbeit.
Total, und da kommen gleich noch ein paar andere Sachen dazu. Da hat sich in diesem Jahr richtig, richtig viel getan. Die Kammern haben richtig Gas gegeben. Da kommen gleich noch ein paar Sachen. Das habe ich auswendig im Kopf, weil ich dazu ganz viel im Podcast gemacht habe. Dann sind wir im Januar, so fing unser Jahr an. Im Januar haben wir eine neue Podcast-Serie gestartet. Mir, Menschen im Rechtsstaat. Die macht mir unglaublich viel Spaß. Und die funktioniert ja so, dass jeder Gast identische Fragen bekommt. Was für ihn Rechtsstaat ausmacht, was der Lieblingsartikel ist. Ihr kennt das, brauche ich jetzt nicht erzählen. Also wirklich identische Fragen. Und jeder füllt die ganz unterschiedlich mit Leben. Und wir haben da so ein breites Spektrum. Das habe ich selten. Ansonsten sind es ja immer Anwälte, Refas, Juristen, Professoren. Vielleicht mal ein Coach oder eine Autorin. Aber für dieses Format haben wir wirklich den Podcast komplett geöffnet. Und Menschen im Rechtsstaat eingeladen. Das heißt, da ist von der OLG-Präsidentin über den Rockstar, über die Journalistin alles dabei. Und ich finde es so schön, mit anzugucken und anzuhören, wie du mit den identischen Fragen jedes Mal ein ganz anderes Bild zeichnen kannst.
Das ist ja das Schöne daran. Das ist die Vielfalt, die uns auch auszeichnet, diese Vielfalt wiederzuspiegeln, auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Du siehst das ja, du hast keine Probleme für deinen Podcast, Kandidaten, Kandidatinnen zu bekommen, die gerne in dem Podcast sind, weil sie wissen, es ist Qualität, es ist Rechtsstaat und es hat eine Funktion in unserer auch gesellschaftlichen Mitte und das ist wunderbar.
Und das macht Spaß. Was weniger Spaß machte.
Wie, das gibt's auch?
Ja, da habe ich mich insbesondere mit Leo Holling ausgetauscht, auch für alle nachhörbar in der Podcast-Episode. Jeder hat es verfolgt. Letztes Jahr saßen wir hier und mussten über den Ampel-Crash sprechen. Und dieses Jahr begann für uns natürlich damit, sich zu fragen, ja, neue Politik, neues Glück. Wir haben sehr schnell unsere Themen adressiert, ganz klar benannt. Es ging uns wieder um Online-Verfahren, es ging uns um Dokumentation der Hauptverhandlung, Geldwäschethemen. Das war so, was uns wichtig ist. Und witzigerweise, weißt du, was da genannt wurde? Rechtsbeistand im Fall von Abschiebehaft.
Ja, die Themen wiederholen sich. Das kennen wir ja schon.
Uli, wir sind im Februar, wir sind bei Januar, Februar. Und ich habe mit Leo mich letztes Jahr im Februar darüber unterhalten. Was wollen wir unbedingt haben? Und da gab es nämlich auch schon die ersten Gerüchte, dass eben die Pflichtvertretung bei Abschiebehaft entfallen soll. Richtig laut wurde es dann erstmals im Sommer. Und schon im Februar letztes Jahr. Und dann begann unser Tag heute damit. Und was ist sonst draus geworden? Dokumentation, Hauptverhandlung. Siehst du, und deswegen gibt es heute kein Glühwein,
ja,
sondern nur Wasser.
Ich werde hier kurz gehalten, ich merke das schon.
Es ist ja nicht, wir haben ja alles dafür getan, wir sind ja auch jetzt weiter laut. Ich finde es aber so ein bisschen, das ist auch das, glaube ich, was mich am letzten Jahr oder am laufenden Jahr, noch ist es ja nicht vorbei, so ein bisschen gestört hat, dass sich aus meiner Perspektive bei den Themen, die mir persönlich wirklich wichtig sind, nicht so viel bewegt hat.
Gut, aber du kennst,
also nicht,
ja,
nicht.
Ja, du kennst ja meinen Optimismus da.
Ja, ich weiß.
Da muss man natürlich auch sagen, wenn dann eine Regierung neu in die Verantwortung kommt, ist es immer etwas schwieriger, die Themen so fokussiert zu behandeln, zumal wir zunächst vor allen Dingen auch bei wirtschaftlichen Themen waren, die auf einmal eine besondere Bedeutung gewonnen haben. Und dann geht schon mal das ein oder andere etwas verloren. Aber dafür sind wir da, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wo man nachjustieren muss oder wo man ein Nachjustieren verhindern muss, weil es rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwiderlaufen würde. Und das ist unsere Aufgabe. Dadurch bleibt es auch spannend. Stell dir mal vor, wir hätten sonst gar keine spannenden Themen und können nur sagen, das Jahr ist glatt durchgelaufen. Und
Gott, wie gut wäre das denn?
Weißt du, das wäre jetzt auch mal was Schönes. Ja, vielleicht erleben wir das ja 2026.
Ehrlicherweise zur Abwechslung fände ich das richtig erfrischend. Weil wir machen das doch jetzt ein paar Jahre, Uli. Und jedes Jahr sitzen wir hier. Naja, du schimpfst ein bisschen weniger. Ich schimpfe naturgemäß ein bisschen doller. Aber dass jetzt ein Jahr easy durchgerutscht ist und alles sich politisch so entwickelt hat, wie ich das gern hätte, kann ich jetzt nicht behaupten.
Nein, das gibt's auch nicht so ohne weiteres. Es ist ganz wichtig, dass wir erstens die Stimme erheben, dass wir bei den Gesetzgebungsvorhaben einbezogen sind, dass wir auch mit Experten die Sachen auch im Politikbetrieb oder im Rechtsausschuss, wo auch immer, diskutieren können und werden uns nie mit allen Positionen durchsetzen. Wichtig ist für mich immer auch, dass die Diskussion breit, sachlich und gut geführt wird. Und auch da haben wir ein paar Defizite, die wir immer wieder angesprochen haben, dass nämlich Stellungnahmefristen viel zu kurz sind, dass man teilweise das Gefühl hat, dass die Stellungnahmefristen eher ein bisschen dazu dienen, formal die Voraussetzungen zu erfüllen, dass alle Organisationen, Verbände, wie auch immer, beteiligt werden, aber die inhaltliche Diskussion zu kurz kommt. Das haben wir immer wieder angesprochen. Das ist und bleibt auch ein Thema, das auch durch unsere AG Rechtsstaat immer wieder thematisiert wird, was wir thematisieren, weil sich immer wieder zeigt, wenn man in die Diskussion einsteigt, wenn man die Argumente abwägt, sie nicht nur formal zur Kenntnis nimmt, sondern in den Diskussionsprozess einbezieht, sind die Ergebnisse oft sehr viel besser und alle Beteiligten, und das ist ja das, was angestrebt wird, können dann mit dem Ergebnis, auch wenn sie sich nicht zu 100% durchgesetzt haben, gut leben. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja dann aktiv weiter gestalten und die Gesetze positiv leben und nicht immer wieder nur im Nachhinein sagen, wir müssen das und das korrigieren. Das ist ja nicht das Thema, sondern die zukunftsorientierte Bearbeitung.
Absolut. Ich sehe das ja auch pragmatisch. Manchmal hörst du ja auch so aus Kreisen der Politik, ja, jetzt haut die Anwaltschaft dann hinterher wieder drauf, aber immerhin haben wir ja irgendwas versucht. Und ich denke mal, frag doch einfach vorher und bezieh mit ein, dann wird von uns auch hinterher nicht kritisiert. Und ich gehe noch ein bisschen weiter, weißt du, ich bin ja immer sehr direkt, wenn wir was kriegen, hatten wir jetzt gerade wieder, ich habe mich mit einem Kollegen drüber unterhalten, da ging es auch um Datenschutzrecht, da ist einiges im Pott und zwar auch, also überschneidend, ne, auch mit dem Strafrecht. Und wenn du da was bekommst im Rahmen der Verbändeanhörung mit einer Frist von 24 Stunden, dann ist das für mich Verbändeanhörung, aber so kurzfristig, weil vielleicht eine Stellungnahme nicht gewünscht ist. Macht das sein? Weil ganz wie soll das in 24 Stunden, Uli?
Genau das ist das, was wir kritisieren, zu Recht kritisieren. Ich glaube, es ist auch angekommen. Es wird noch nicht immer umgesetzt, aber daran arbeiten wir. Aber ich will eben auch mal positive Beispiele nennen. Wir sind in viele Gesetzgebungsvorhaben gut einbezogen mit Experten, auch jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion über die Aktualisierung, Verbesserung der Verfahrensordnung, sei es im zivilrechtlichen Bereich, sei es im strafrechtlichen Bereich. Und ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass gerade bei solchen Projekten, die wirklich eine Zukunftsorientierung haben, weil wir auf Regelungen in den Verfahrensordnungen schauen, die sich über Jahrzehnte entwickelt und teilweise auch oder überwiegend bewährt haben, die aber natürlich auch aktualisiert werden müssen. Nicht nur durch Digitalisierung, durch Fragen von KI, durch auch ein verändertes Verständnis von Effizienz und Qualität, auch der Rechtsprechung und des Umgangs miteinander in der, wie ich gerne sage, in der Justizfamilie. Also es gibt auch ein paar positive Lichtblicke.
Definitiv. Aber für mich waren die meisten positiven Lichtblicke, die kamen für mich aus der Anwaltschaft und aus den Kammern. Aus der Politik, ja, so ein paar einzelne Schlaglichter. Aber im Wesentlichen bin ich da nicht wirklich zufrieden. Nächster Punkt, da bin ich auch nicht zufrieden. Das war auch noch Januar, Februar, haben wir mit anderen Verbänden gemeinsam, es war eine ganze Latte von Verbänden, gemeinsames Statement veröffentlicht und gefordert, dass die juristische Ausbildung reformiert wird. Da ist ja auch mega viel passiert.
Ja, da war Politik sehr hartleibig. Ich kann mich auch noch an Interviewreaktionen erinnern, wo dann einfach den Studenten gesagt wurde, sehen wir keinen Bedarf. Es interessiert uns nicht sonderlich, ob ihr da Reformbedarf seht. Wir sehen das nicht. Das ist dann alles sehr kurz gegriffen und deswegen wird diese Diskussion ja auch weiter geführt. Man muss aber sagen, bis sich da wirklich etwas tut, vergeht manchmal viel zu viel Zeit.
Aber da sind wir ja auch permanent dran.
Genau.
Und liebe Jumiko, immer wenn vor dem Gebäude, in dem die Jumiko tagt, eine Horde Studenten steht, Obacht! Ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich da mittendrin auch stehe. So wurde dir übrigens eines der Zitate zugetragen von einer Landesjustizministerin. März, was Positives. Kammer Sachsen war die nächste Kammer Azubi geprüft. Das Gütesiegel eingeführt, brauche ich euch gar nicht erklären. Ich verlinke euch noch mal ein paar Episoden, da habe ich ausführlich mit verschiedenen Kammervertretern gesprochen, was das genau ist. Finde ich eine richtig coole Initiative. Würde ich ehrlich gesagt auch nachgucken, wenn ich jetzt eine Ausbildung suchen würde. Wir hatten so ein Gütesiegel, besonders guter Ausbilder. Dann ging es schon wieder scheiße weiter.
Tja.
USA, da mussten wir das nächste Mal die Stimme erheben für Kolleginnen und Kollegen wegen der ganzen Maßnahmen, die sich im Wesentlichen gegen die Anwaltschaft gerichtet haben. Zugang zu Gebäuden war nicht mehr möglich. Es hat sich ja immer weiter ausgebaut. Das war auch nicht das einzige Mal, dass wir dazu Stellung genommen haben.
Nein, wir haben vielfach dazu Stellung genommen und wir sind ja auch in internationalen Organisationen wie der ABA, also der American Bar Association und der IBA, der International Bar Association, vertreten. Und da wird das natürlich auch sehr intensiv diskutiert. Wenn man von Anwaltskanzleien verlangt, bestimmte Mandanten nicht mehr zu vertreten, andererseits der Regierung pro Bono-Tätigkeit in Millionenhöhe zur Verfügung stellen zu müssen und Mandanten von Vertragsverhandlungen ausgeschlossen werden, die mit missliebigen Kanzleien zusammenarbeiten, dann ist das ein Angriff auf den Rechtsstaat, der kaum noch intensiver sein kann. Bei uns zeigt sich, dass wir den Vorteil haben, als Bundesrechtsanwaltskammer und auch als regionale Kammern deutlich unabhängiger zu sein, weil wir nicht auf Geldströme seitens der Regierung angewiesen sind, sondern selbst finanziert sind durch die Beiträge unserer Mitglieder. Ein unschätzbarer Vorteil. Die ABA hat früher sehr viel Gelder zur Verfügung bekommen von dem Staat. Da reden wir über mehrere hundert Millionen, die in sehr gute Projekte, in Menschenrechtsprojekte, in Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit gesteckt worden sind, die jetzt praktisch alle zum Erliegen gekommen sind, weil diese Gelder gestrichen worden sind.
Musst du ganz viele Leute entlassen, ne?
Dass auch diese Initiative oder Abteilung, die es bei der ABA gibt, Rule of Law, hat etwa 340 Mitarbeiter entlassen müssen und hat jetzt nur noch einen kleinen Kern, kann die Projekte nicht fortführen, weil das Geld nicht mehr da ist, die Mitarbeiter nicht mehr da ist. Daran sieht man auch manchmal, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn die Unabhängigkeit auch in finanzieller Hinsicht gewährleistet ist. Ja. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt. Das ganz Entscheidende ist, dass Anwaltskanzleien diesem Druck ausgesetzt waren und weiterhin sind, was in den USA teilweise dazu geführt hat, dass sich Kollegen aus Kanzleien verabschiedet haben, neue Kanzleien gegründet oder in andere Kanzleien gegangen sind, die einen solchen Deal nicht abgeschlossen haben. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und hinzu kommt ja, dass die anwaltliche Vertretung in den Vereinigten Staaten per se deutlich schlechter ist als bei uns. Wenn dort nicht über Pro Bono gearbeitet würde, hätten viele keinen Zugang zum Recht. Ein Thema, was wir zum Glück nicht haben, wo sich auch zeigt, dass unser System auch mit Beratungsprozesskostenhilfe und mit der Verpflichtung auf einen sozialen Rechtsstaat viele Vorteile hat. Aber das ist ein Thema, was uns sehr berührt. Und das ist ein internationales Thema, weil das hat Auswirkungen nicht nur auf Amerika. Es hat auf den internationalen Bereich Auswirkungen, egal wo wir sind, ob es in Europa ist, ob es in Asien oder im afrikanischen Kontinent ist. Also ein Thema, was die Rechtsgemeinschaft wirklich dieses Jahr massiv beschäftigt hat und wo viele Menschenrechte verloren gegangen sind.
Ja, Anwaltschaft weltweit unter Druck und in den USA ist dann nicht mehr Rule of Law, sondern Rule of Trump.
Das ist ein Problem. Das hätte, glaube ich, keiner in dieser Intensität gedacht, weil die Executive Orders, mit denen Trump arbeitet, hat es ja immer schon gegeben. Es ist nicht so, dass das eine Erfindung von Trump ist,
sondern
auch frühere Präsidenten haben damit gearbeitet, aber sie haben diese Executive Orders, jedenfalls nach unserem Verständnis, für einige wenige Zwecke eingesetzt und vor allen Dingen das Parlament insgesamt nicht ausgeschlossen, so wie das jetzt der Fall ist. Und da wundert einen wirklich, dass sich Kongress und Senat so wenig zu Wort melden und ihre Rechte, die sie haben, und ihre Pflichten auch als gewählte Vertreter des Volkes nicht wahrnehmen.
Ja.
Schwierige, sehr schwierige Diskussion.
Weißt du, welches Bild ich gerade vor Augen hatte? Kennst du die Harry Potter Filme? Hast du die alle gesehen?
Ich habe die auch mal gesehen,
jetzt,
ja.
So, und jetzt gibt es doch, ich weiß nicht, welche ist das?
Ist das ordentlich? Du darfst mich nicht nach einzelnen.
Diese kleine, bösartige Lehrerin, die immer rosa trägt, Dolores Umbridge. Die nagelt doch eine Verfügung nach der anderen an die Mauer von Hogwarts.
Das erinnert dich daran, okay.
Jetzt gerade, weil er damit so um sich wirft, also im Vergleich zu anderen. Naja, lassen wir das. Es gab mal ein ganz schönes Meme, da wurde ein deutscher CDU-Politiker im Kostüm von Umbridge dargestellt mit KI. Das war auch sehr lustig. Jeder weiß, was gemeint ist, aber ich sag's jetzt nicht. Dann, ach, das hatte ich vorhin angesprochen, das war auch im März. Da hat uns sehr schön, ich bin ein großer Fan, Professor Christopher Lenz aus dem Ausschuss Verfassungsrecht mal erklärt, was eigentlich die rechtlichen Hintergründe waren in dem Verfahren AfD gegen Bärbel Baas Schuldenbremse. Das fand ich rechtlich wahnsinnig spannend, weil da haben die meisten von uns ja keine Ahnung dazu. Und das mag ich so an unseren Fachausschüssen. Wir haben über 30 davon. Es ist so großartig. Es ploppt irgendein Thema auf, das auch die Anwaltschaft bewegt und interessiert. Man kann ja einfach rumtelefonieren und mir das von jemandem erklären lassen. Und das meistens vor einer Kamera. Und dann haben alle wieder was dazugelernt. Ich finde das.
Nicht nur was dazugelernt, sondern das ist das Schöne, dass wir so viele ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen haben, die bereit sind, sich in diesen Ausschüssen zu engagieren, uns zu unterstützen. Denn diese fachliche Expertise brauchen wir natürlich, wenn wir Stellungnahmen als Präsidium oder für die Bundesrechtsanwaltskammer abgeben. Das ist eine ganz wunderbare Aufgabe. Also man kann den Kolleginnen und Kollegen dafür nur danken. Das unterstützt die ganze Arbeit, die wir hier leisten. Und das macht einfach Freude, dann zu sehen, mit wie viel Einsatz solche Themen dann nicht nur in den Statements, die vielleicht nicht von jedem gelesen werden, ich sage das mal vorsichtig, aber dann im Podcast nochmal aufgearbeitet werden. Ganz wunderbar.
Und ich finde wirklich, wir haben so viele tolle Leute. Und ich finde es ja keine Selbstverständlichkeit für einen Juristen, dass du ein hochkomplexes Thema so erklären kannst, dass es wirklich jeder versteht. Hat jetzt gerade Christoph Knauer, auch liebe Grüße, Christoph und Christopher, die sind so kurzfristig immer für mich erreichbar, wenn es entweder im Strafrecht oder im Verfassungsrecht irgendwo brennt. An dieser Stelle vielen Dank für das letzte Jahr. Der hat das mit dem assistierten Suizid. War ja jetzt gerade in aller Munde, Kessler-Zwillinge.
Ja.
Und da hat Christoph mal erklärt, wie eigentlich die Rechtslage ist und was unser Gesetzgeber versäumt hat und was da rechtlich alles zu beachten ist. Auch ganz spannend, Haftung für Ärzte und so weiter. Also fand ich rechtlich hochgradig spannend. Aber ich schweife ab. dann gab es eine kleine gute Nachricht. RVG-Anpassung.
Genau.
Eine kleine.
Mit viel Engagement beider Verbände. Sicher nicht für alle zufriedenstellend, aber manchmal muss man sagen, besser als nicht. Dann muss man einfach das Thema nicht begraben, sondern weiter bearbeiten. Und das geschieht auch. Interessanterweise hat es ja dann direkt von Politikern nach den Wahlen den Hinweis gegeben, dass man selbstverständlich weiterhin an einer RVG-Anpassung oder Reform arbeitet. Bisher ist da von der Politik wenig gekommen, aber die beiden Ausschüsse bei der BRAG und beim DRV bleiben natürlich an dem Thema dran. Und es wird auch ein Thema sein, das passiert allerdings erst, wenn diese Episode ausgestrahlt ist. Dann hatten wir schon Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft und da spielt auch das Thema Vergütung im Zusammenhang mit Digitalisierung, KI eine große Rolle. Aber das werdet ihr auch alle nachlesen oder nachhören
genau,
können.
Genau, das steht auch für Dezember drin. Wir sind erst im März.
Ja, ich bin auch schon überrascht, wie du das alles nachher zusammenschneidest.
Uncut, Leute, macht zwischendrin Pause und holt euch was zu essen und zu trinken. Wir stehen das jetzt gemacht. Wir mussten da beide das ganze Jahr durch. Ihr müsst jetzt nur einmal im Jahr durch. Das nächste war Angriff auf türkische Anwaltschaft. Da haben wir auch wieder eine Presseerklärung rausgegeben. Da wurde der ganze Vorstand der Istanbuler Rechtsanwaltskammer abgesetzt. Sind ja auch das hat sich das ganze Jahr ja weitergesponnen. Das brauchen wir gar nicht mehrfach erwähnen. Das hat uns eigentlich das ganze Jahr beschäftigt. Es gab auch mehrere Presseerklärungen im Verlauf des Jahres. Mhm. Prozessbeobachtung. Wir haben die Freilassung gefordert, wurden ja auch Anwälte inhaftiert oder ein Anwalt. Und jetzt im kommenden Januar sind wir wieder da.
Wir sind wieder da. Christina Trierweiler, die bei uns auch für den Ausschuss Menschenrechte zuständig ist und der Ausschuss selbst, beobachten das natürlich alles mit großer Sorge. Denn es sind Menschen- und Anwaltsrechte, die dort massiv verletzt werden. Leider eine Tendenz, die man beobachten muss, dass in Staaten, die dann autokratisch geführt werden, zunächst versucht wird, die Anwaltschaft klein zu machen, die Anwaltschaft als Verteidiger der Mandanten, soweit es geht, auszuschalten oder auch dafür Sorge zu tragen, dass Mandanten sich kaum noch trauen, zu Anwälten zu gehen. Das ist leider eine Tendenz, die wir beobachten und da ist die Solidarität, die internationale Solidarität wichtig. Auch da kann man sagen, was nutzt eine Prozessbeobachtung? Aber erstens zeigt es die Solidarität für die Kolleginnen und Kollegen und für diejenigen, die sich in den Staaten für Rechtsstaat weiterhin einsetzen.
Das zeigt, die Welt schaut hin.
Die Welt schaut hin und die Welt berichtet darüber. Das heißt, es kann nicht im Verborgenen geschehen.
Genau. Ich finde das auch wichtig, da Flagge zu zeigen. Ich glaube schon, und es waren ja viele zur Prozessbeobachtung da. Das kann dann schon ein bisschen Druck aufbauen.
Man sieht aber auch, wie schwierig es ist im europäischen Bereich. Die Türkei ist ja nicht Mitglied der EU, ist aber Mitglied der NATO. Das muss man auch mal sehen. Dort einen Druck aufzubauen, der solche Verfahren, die schon unrechtmäßig eingeleitet werden, zu verhindern.
Aber sie wären ja gern dabei.
Sie wären gerne dabei, erfüllen aber offensichtlich nicht die entsprechenden rechtsstaatlichen Voraussetzungen in dem Bereich. Aber auch da gilt, also steht der Tropfen, hüllt den Stein. Man muss dabei bleiben. Man darf nicht wegschauen.
Ja.
Das tut keiner der beteiligten Organisationen. Und ich glaube, das ist das, was auch ein gewisse, vielleicht manchmal sogar doch einen gewissen Schutz für die dort Angeklagten mit sich bringt. Wir können es jedenfalls hoffen. Und es ist ja nicht so, dass das auch an der jeweiligen Zivilgesellschaft vollkommen vorbeigeht. Auch in Russland gibt es Demonstrationen gegen Putin für rechtsstaatliche Werte. Gerade junge Leute setzen sich dafür ein, mit dem Risiko auch verhaftet zu werden. Das darf man nicht ganz aus dem Auge verlieren. Es wird nur leider wenig darüber berichtet. Deswegen ist da die Öffentlichkeit nicht so präsent. Aber das, was wir tun können, tun wir in dem Bereich.
Ja, klar wird nicht viel berichtet, weil das steht ja auch im Playbook jedes Autokraten. Das kannst du überall, egal Türkei, USA, kannst du überall beobachten. Die drei Säulen musst du kippen. Anwaltschaft, Justiz, Presse. Das ist es ja immer. Das war der März. April gab es auch eine Prozessbeobachtung, allerdings der anderen Art. Ich weiß jetzt nicht, ob die insgesamt so hohe Wellen geschlagen hat, aber bei mir hat sie hohe Wellen geschlagen. Sabine Fuhrmann, unsere Vizepräsidentin, hat nämlich berichtet, wir haben zwei ranghohe Polizeibeamte groß angekündigt, dass sie jetzt als Prozessbeobachter sich in ein Strafverfahren setzen, weil sie mit der Art der Befragung des Verteidigers nicht zufrieden waren, eines anderen Beamten. Fand ich auch recht spannend. Sagen wir so, die Strafverteidiger haben sich aufgeregt und ich finde, ehrlich gesagt, zu Recht. Ich glaube es gar nicht. Ich glaube, ich habe drei gute in Folge. Guck mal, auch noch im April.
Was ist los mit dir? Aber es liegt nicht dir an dir, es liegt an den Themen.
Nee, dir fällt schon auf, dass fast alle Positiven irgendwie auch was mit mir zu tun haben. Denk mal drüber nach. Auch diese hier, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Eine Kooperation der BRAC mit dem Verein Grundgesetz verstehen. Die marschieren ja seit Jahren in Schulen und bringen Kindern das Grundgesetz näher. Und es sind viele Anwälte und Anwältinnen auch dabei als Coaches in allen Bundesländern und die sind dann in der Schule und erklären den Kindern das Grundgesetz, damit sie so erste Berührung. Und das ist ja der erste Schritt zur Fachkräftegewinnung. Sag ich, muss einfach früh interessieren. Und da gab es eine sehr schöne Kooperation mit einer Sonderserie im Podcast Grundgesetz. Wow. Und kann ich schon verraten, da gibt's in 2026 einen Nachklapp. Im Kasten ist er schon geschnitten, habe ich es noch nicht. Und das finde ich so wichtig, allgemeinverständlich auch Schülerinnen und Schülern zu erklären. Hey, das sind deine Rechte, wenn du mal eine Demo organisieren willst. Oder das darf dein Lehrer, das darf er nicht. Warum darf im Klassenzimmer ein Kreuz hängen oder eben nicht? Finde ich super wichtig, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist super wichtig. Wir reden auch immer darüber, dass Bildung im Rechtsstaat für den Rechtsstaat eine zwingende Notwendigkeit ist, um die Bedeutung eines Rechtsstaats zu verstehen. Und das eben nicht mit unseren juristischen Begriffen, sondern erklärt, jeweils auf die entsprechende Gruppe zugeschnitten, sei es Kinder, sei es Schüler, junge Erwachsene. Nur dann werden wir auch in der Zukunft eine Gesellschaft haben, die den Rechtsstaat versteht, vor allen Dingen auch versteht. Und das ist ja Teil des Rechtsstaats, dass es Freiheiten gibt, dass Freiheiten aber auch begrenzt sind durch Freiheiten anderer. Dieses Zusammenspiel, auch Check and Balances im Bereich der Politik, der Gesetzgebung und so weiter, das mal zu verstehen, da haben wir einen großen Bildungsauftrag und wenn das so erfüllt wird, ist das klasse. Und wenn wir jetzt mal wieder etwas juristischer werden, dafür gibt es beispielsweise eben auch die IRZ, die Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, es gibt die Stiftung Forum Recht, die alle versuchen auch mit Formaten, vor allen Dingen die Stiftung Forum Recht mit Formaten, die passgenau sind, auf unsere Bürger und Bürgerinnen, auf die Kinder, auf die Gesellschaft zuzugehen und das zu erklären. Rechtsstaat funktioniert nur, wenn auch das Bewusstsein für den Rechtsstaat da ist. Und das ist eine Bildungsaufgabe. Also von daher prima.
Ja, finde ich auch. Letzte Woche ist eine Episode erschienen, da hat Ann-Kathrin Müller, die ist Politikredakteurin beim Spiegel, die wird euch mit Sicherheit ein Begriff sein. Die hat so schön gesagt, Rechtsstaat ist übrigens Teamwork. Das hat mir sehr gut gefallen.
Schöne Formulierung.
Ja, dann sind wir im Mai. Auch gute Nachrichten. Da hatte ich gleich drei bayerische Kammern zu Gast und alle drei haben auch das Azubi-Siegel eingeführt. München, Bamberg, Nürnberg, alle waren sie da und alle machen sie mit. Finde ich richtig gut. Es werden immer mehr Kammern. Ich finde das super, super wichtig. Was gab es dann noch im Mai? Satzungsversammlung. Das hat mich sehr gefreut. Da wurde die Frist zur Beibringung der besonderen praktischen Erfahrung von 3 auf 5 Jahre.
Das ist auch ein großer Vorteil. Die FAO ist ja in allen Punkten nochmal angeschaut worden. Die Ausschüsse oder der Ausschuss hat das einmal monitort, wie es so schön heißt, geguckt, wo Veränderungen angezeigt sind.
Das finde ich richtig gut und ich fand auch, diese Regelung war überfällig. Es gibt viele, die inzwischen in Teilzeit arbeiten, nimmt zu auf dem Anwaltsmarkt. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, innerhalb einer gewissen Frist diese Fälle beizubringen. Deswegen fand ich das einfach nur zeitgemäß. Auch im Mai überrannte uns quasi eine Fülle rechtlicher Folgefragen für den Moment. Das fand ich ganz spannend. Dann wurde die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und da stellten sich tatsächlich viele rechtliche Folgefragen. Für Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst, beamtenrechtlich. Fand ich sehr, sehr interessant. Was das Spannende daran ist, der Verfassungsschutz hat ja zugesagt, das öffentlich erstmal nicht mehr zu sagen. Wir warten also letztlich alle auf eine langfristige Entscheidung. Aber rechtlich ist es halt spannend, kann es trotzdem Auswirkungen haben oder nicht. Das hat uns da so ein bisschen beschäftigt. Dann sind wir im Juni und da geht's schon wieder los. Da wurden in Berlin Richter am Verwaltungsgericht massiv bedroht nach Entscheidungen in einem Asylverfahren. Und das finde ich ein Unding. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, Uli. Und das war so massiv, dass, könnte man jetzt sagen, ja, was interessiert die BRAC? Sehr viel interessiert die BRAC, weil ein Angriff auf einen Richter ist ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und ich will schon sagen, wir sind so Anwälte, Richter, das ist so die Justiz, die Rechtsstaat-Family.
Deswegen,
das geht nicht, inakzeptabel.
Deswegen rede ich in dem Zusammenhang sehr oft auch von der Justizfamilie, weil wir dürfen nicht immer nur einzeln unsere Positionen sehen, sondern wir müssen das im Zusammenwirken sehen. Die Richter können nicht ohne uns, wir können nicht ohne die Richter. Wir brauchen die entsprechenden Parlamentsgesetze. Die Politik braucht aber auch letztendlich die Zustimmung der Bevölkerung, denn ansonsten gehen die Wahlen in eine andere Richtung. Und deswegen ist es notwendig und auch zwingend geboten, dass wir uns dann, wenn die Justiz insgesamt betroffen ist, dass wir uns dazu äußern und auch ganz klar unsere Position sagen. Das ist auch unsere Aufgabe. Das gehört mit dazu. Denn nur so können wir auch dann wiederum gewährleisten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vernünftig arbeiten können. Und das ist Kern jeder rechtsstaatlichen Tätigkeit. Und deswegen greifen wir das auf, genauso wie wir aufgreifen. Aber da kommen wir noch dazu, wenn natürlich Kolleginnen und Kollegen massiv bedroht werden aufgrund ihrer Tätigkeit als Organ der Rechtspflege. Aber das ist nochmal ein kleiner späterer Punkt.
Nee, da kommt jetzt genau jetzt.
18, da passt das hier. Wunderbar.
Tatsächlich. Und ich wollte mich nur nochmal bei Leo Holling bedanken. Ist ja auch im Präsidium der BRAC. Und wenn sowas passiert, Angriffe, Bedrohungen. Leo ist ja immer da und die hat auch sofort ein Statement rausgegeben, fand ich sehr, sehr gut. Und an diese Bedrohung der Richter schloss sich unmittelbar an, dass dann in der Presse, ich glaube, es war eine Anwältin oder mehrere Anwältinnen, diffamiert wurden, weil sie just in diesem Verfahren auch tätig waren. Das heißt, wir haben erst ein Statement abgegeben und die Bedrohung der Richter verurteilt und dann waren die Anwälte dran. Und da ging es auch selbstverständlich, Migrationsrecht, ich weiß nicht, waren es afrikanische, ostafrikanische Asylbewerber, und dann ging es auf die Anwälte.
Letztendlich ist das Problem ganz einfach zu beschreiben. Es ist einfach Aufgabe der Anwälte, den Mandanten zu vertreten und seine rechtlichen Interessen zu vertreten. Das ist unsere Kernaufgabe. Aber deswegen identifizieren wir uns nicht mit dem, was ein Mandant getan hat, ob das rechtmäßig oder unrechtmäßig ist. Wir garantieren, dass er ein rechtsstaatlich geordnetes Verfahren bekommt. Und deswegen brauchen wir die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen sensiblen Bereichen tätig sind. Es gibt ganz viel andere sensible Bereiche. Die sind im Familienrecht, die sind aber auch im Strafrecht, wenn dort jemand vertreten wird. Mhm. Auch potenzielle Mörder haben das Recht, anwaltlich vertreten zu werden, genauso wie jemand, der, was einfach nur abscheulich ist, Kindesmissbrauch begeht. Aber auch der hat Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Und da macht die Presse den Fehler, dass nicht nur den Fehler, sondern eigentlich ist das unverzeihlich, dass eine Presse, die dafür da ist, sachgerecht zu informieren, die Dinge miteinander vermischt, und zwar ganz bewusst, um Emotionen zu schüren und Auflagen zu steigern. Und das ist etwas, was wir auch kritisieren dürfen, wenn das im Zusammenhang mit der Justiz, sei es bei Richtern, sei es bei Anwältinnen und Anwälten passiert.
Juli, da gab es ein neues Thema. Da war ich erst hoch alert, wie man so schön sagt. Arbeitsgerichte in NRW, da arbeiten so ein paar Vorschläge durch den Raum. Betrifft dich ja in deinem Bezirk in Hamm auch quasi. Da hat sich die Frage gestellt, Reform oder Abbau. Also inzwischen ist es ein bisschen weiter gediehen, kann ich erzählen. Es ist kein zweites Schleswig-Holstein, was da passieren wird. Aber es wird schon ein bisschen zusammengeschrumpft. Es wird aber immerhin, so ist mein Stand, jetzt Gerichtstage geben, so einzelne Geschäftsstellen, wo zwar kein Gericht dann anwesend ist, aber du kannst zumindest Anträge stellen oder was abgeben.
Das hat es auch früher schon gegeben, haben viele gar nicht so wahrgenommen, dass es also Arbeitsgerichte gegeben hat, die dann an einem anderen Gerichtsort auch getagt haben. Das gibt es, das soll also auch bei der Arbeitsgerichtsbarkeit bleiben. Wichtig ist, dass die Erreichbarkeit auch da wieder für die Mandanten gegeben ist. Da ist der Präsident des Landesarbeitsgerichtes bei uns sehr stark in diese ganze Reformdiskussion involviert. Da gibt es viele Vorschläge, wo man manchmal vielleicht etwas kritisch drauf sehen muss. Auf der anderen Seite auch sehen muss, Justiz muss auch so organisiert sein, dass sie effektiv arbeiten kann. Und wir kommen teilweise auch nicht darum herum festzustellen, dass hier und da Richter fehlen oder dass Mitarbeiter der Geschäftsstelle fehlen. Und darauf muss auch angemessen reagiert werden können. Da darf man nicht immer nur sagen, ja, das geht nun überhaupt nicht, sondern man muss schauen, dass die Lösungen, die man dann erarbeitet, im Mandanteninteresse, aber auch im Interesse der Justiz miteinander noch kompatibel sind. Und wenn das gelingt, dann kann man da auch positiv dran mitwirken und mitarbeiten und nicht sagen, nee, das tun wir nicht. Da werden einfach nur Rechte eingeschränkt. Also das muss man aus meiner Sicht oft sehr differenziert sehen. Deswegen ist gut, wenn das auch diskutiert wird, weil nur dann, wenn es diskutiert wird, sieht man auch, wo die Probleme vielleicht sind.
Ja.
Und die müssen dann entsprechend benannt werden.
Ja. Du meinst, das ist ein Holger Schrade, ne?
Ja.
Ja, der war bei mir im Podcast.
So ist es.
Wir haben doch den finde ich richtig cool. Auch der, sehr,
ist,
sehr,
der ist auch cool und der hat auch gute, sachgerechte Ideen.
Ja.
Wie man mit diesen Themen umgehen kann, nicht nur im Sinne von Verweigerung, sondern aktive Gestaltung.
Ja.
Aber apropos Verweigerung, ne?
Ja.
Jetzt gehe ich da mal rein.
Also bitte.
Dieses Desaster.
Ist auch besser, wenn du das machst, weil ich flippe sonst aus, Uli.
Um die Ernennung der Richter des Bundesverfassungsgerichts war natürlich ein Paradebeispiel, wie Politik nicht funktionieren darf. Weil immer wieder die Unabhängigkeit der Richter betont wird und hier genau ein Beispiel gebracht wird, wie man diese Unabhängigkeit dann durch Politik untergräbt. Und die Bürger, die sich dafür interessieren, nicht nur verunsichert, sondern dann auch ein bisschen ratlos zurücklässt, wie Politik ein so wichtiges Thema so problematisch behandeln kann. Dabei wissen wir durch Umfragen, dass gerade das Bundesverfassungsgericht in der Bevölkerung ein sehr hohes Ansehen hat und einen hohen Stellenwert hat.
Und dann macht man sowas nicht. Ich nehme noch einen Keks, sonst treffe ich mich auch.
Nein, das macht man nicht. Das beschädigt nicht nur die Personen, das beschädigt die Institution und damit auch den Rechtsstaat und das Auswahlverfahren. Das muss man ganz klar sagen. Unabhängig davon, dass dadurch das Bundesverfassungsgericht in seiner Arbeit massiv beeinträchtigt wird, weil die in Zusammensetzung dann noch entscheiden müssen, die es eigentlich so in dieser Form schon nicht mehr geben sollte. Erfreulicherweise ist das Thema dann abgeräumt worden, aber der Schaden, der da angerichtet worden ist, der wirkt noch nach.
Das ist so, das nimmst du auch in den sozialen Medien wahr. Und das ist das Einzige, was ich jetzt dazu sage, weil alles, was dazu zu sagen war, habe ich schon jedem gesagt, den es interessiert hat. Und jeder, der mich kennt, kennt auch meine persönliche Meinung dazu. Es ist nicht so, dass eine Richterin alleine am Bundesverfassungsgericht Entscheidungen trifft.
Das Schöne ist, dass wir dort Senate haben. Wunderbar.
So, furchtbar. August war cool. War ich in Wacken mit Mikro für die Brack und wir haben hinter der Bühne aufgezeichnet. Liebe Grüße an Hajo. Und wenn alles klappt, ist das gesetzt und es wird auch im nächsten Jahr wieder hinter der Bühne, wo auch immer, eine kleine Spezialausgabe geben, um die rechtlichen Probleme vor Ort zu besprechen. Und das waren bei Wetter wie in diesem Jahr ganz schön viele. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, hört mal rein. Sound ist zugegeben furchtbar, aber es hat parallel eine Band gespielt. Also es ist ehrlich gesagt nur KI zu verdanken, dass man überhaupt etwas hört. Aber für euch im Matsch live dabei.
Ich habe immer nur gedacht, jetzt werde ich sicher gescholten. Wacken ist nur laute Musik und es ist nass und es ist feucht und alles. Aber wenn ich dann immer Steffis Begeisterung höre, dann muss das eine ganz besondere Faszination haben.
Ist es.
Und das ist das Schöne, das muss sich nicht jedem erschließen. Aber es ist wunderbar, wenn unsere Pressesprecherin nach Wacken mit einem beglückten Lächeln wieder in die Brack kommt, dann sind auch wir glücklich.
Ja, und vor allem, wenn man ein Pressebändchen hat, ne? Das ist dann besonders nett. September, nächste gute Nachricht, Kammer Düsseldorf, das ist schon ein bisschen länger her, aber im September haben wir darüber gesprochen, macht auch mit bei Azubi geprüft, hat eine neue Homepage nur für Azubis, hat Instagram, hat TikTok und wie fancy ist das? Ein WhatsApp-Kanal für Azubis, wenn die Fragen haben, wenn die Sorgen haben. Es gibt extra dafür ein Azubi-Handy. Kammer Düsseldorf hat ein Azubi-Handy und TikTok. Also TikTok hat auch die Kammer Freiburg. Ich glaube, sonst niemand. Ich glaube, Brack, also nicht die Brack, aber Podcast, Freiburg, Düsseldorf. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, schreibt mir, aber ich glaube, wir sind nur zu dritt auf TikTok. Finde ich unfassbar zukunftsorientiert. Wir stecken da so viel Liebe rein. Liebe Grüße an Yasin aus der Kammer Düsseldorf. Die hat so ein bisschen erzählt bei mir. Richtig engagiert, richtig toll. Und die ist immer ansprechbar für Azubis. Egal, wo der Schuh drückt, richtig, richtig gut.
Aber der September war schon ein Highlight durch die Hauptversammlung, die wir in Hannover hatten. Und dort die einstimmige Beschlussfassung dazu, dass Anwaltschaft im Grundgesetz verankert werden sollte. Und das nicht einfach nur, weil man sagt, ach, wäre ganz schön, wenn Anwälte mal im Grundgesetz sind. Das ist eine lange Diskussion im Vorhinein gewesen über Resilienz der Justiz insgesamt. Dazu gehört die Anwaltschaft. Für das Bundesverfassungsgericht ist es umgesetzt. Und deswegen haben wir uns mit dem Thema intensiv befasst und der Verfassungsrechtsausschuss unter Leitung von Christopher Lenz, du hast ihn schon dankenswerterweise genannt, hat sich diesem Thema angenommen und in einer wunderbaren Stellungnahme ausgearbeitet, wie wichtig es ist, dass wir auch einen grundgesetzlichen Ansatzpunkt haben für die Unabhängigkeit der Anwaltschaft, weil wir ja alle wissen, dass weltweit, das haben wir schon hier diskutiert, die Verteidigung und Durchsetzung von Rechten nicht nur unter Druck ist, sondern teilweise schon abgeschafft und sehr gefährdet ist. Und wir wissen auch, dass demokratische Wahlen allein keine ausreichende Sicherung gegen staatliche Eingriffe sind. Denn es gibt immer dann die Möglichkeit, Gesetze mit einfacher Mehrheit zu ändern. Und deswegen haben wir gesagt, es ist schon im Hinblick auf die Gesamtsituation, die wir national, international haben, auch geboten, dass die unabhängige anwaltliche Unterstützung im Grundgesetz verankert ist und haben dazu einen konkreten Vorschlag unterbreitet, nämlich die Ergänzung des Artikel 19 Absatz 5. Jedermann hat das Recht, sich vor Gericht und in außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten unabhängige anwaltliche Hilfe zu bedienen. Der entsprechende Antrag ist dann nach sehr guter Diskussion einstimmig von der Hauptversammlung angenommen worden. Das ist ein Thema, was uns nicht nur in diesem Jahr, sondern vor allen Dingen auch im nächsten Jahr weiter umtreiben wird, was wir weiter vorantreiben werden. Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, jetzt rede ich mal kurzfristig etwas länger, dass es jetzt ja die Konvention zum Schutz der Anwaltschaft gibt, die Deutschland aller Voraussicht nach am 26. Januar 2026 in Straßburg unterzeichnen wird. Ich gehe davon aus, dass wir dabei sein werden. Und das ist ein wunderbares Zeichen dafür, wie wichtig der Schutz anwaltlicher Vertretung ist für den Mandanten. Genau das soll umgesetzt werden. Und dafür werden wir uns natürlich auch weiter einsetzen, weil das stärkt Justizfamilie insgesamt.
Perfekt. Und weißt du was? Während wir hier gerade sitzen, ist das gerade
passiert.
Ist das gerade im Rechtsausschuss des Bundesrates. Jetzt gerade.
Wunderbar.
Das heißt, ich habe natürlich extra mein Handy nicht mitgenommen, weil das manchmal eben Störgeräusche verursacht. Aber meine Lieblingskollegin ist dran. Liebe Grüße an Eva. Die verfolgt das schon den ganzen Tag. Wir werden sehen, was dabei rumgekommen ist. Bin sehr dankbar, dass es in Rheinland-Pfalz und Bremen aufgegriffen wurde. Wir wollten einen Entschließungsantrag. Und das war übrigens auch wieder was, was mich geärgert hat. Rheinland-Pfalz hat selbst angekündigt, einen Entschließungsantrag auf den Weg zu bringen. Bremen hat angekündigt, sich anzuschließen. Und zack, gibt die Regierung gegenüber der Presse Erklärungen ab. Nö, wollen wir nicht. Kann man doch erstmal vielleicht, wie wäre das denn, Uli? Wir diskutieren das erstmal im Bundesrat mit Experten, bevor wir, no offense, ich lese auch gern die LTO, aber bevor wir LTO ein paar Statements rüberschicken. Hat mich sehr geärgert, vor allem ein Statement ganz besonders. Da wurde das als Symbolpolitik bezeichnet. Und das ist alles, aber keine Symbolpolitik. Und das siehst du immer wieder. Du siehst es in den USA, du siehst es in der Türkei. Und natürlich geht's jetzt nicht um den Anspruch auf Beratung, aber so ein bisschen in das Horn stößt ja auch die Presseerklärung, die wir heute rausgegeben haben. Soll auch wieder Zugang zum Recht abgeschafft werden. In Haft. Gut, Pflichtverteidigung, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Folgt mir.
Also das kann ich dir nur zustimmen. Bevor man relativ pauschal etwas ablehnt, sollte man zuerst einmal ausführlich diskutieren, denn hier ist jetzt ja nicht der Zeitdruck als solcher da, sondern man kann die Argumente gut abwägen. Und wenn man zukunftsorientiert Rechtsstaat sichern möchte, dann ist das ein Element, was ganz wichtig ist, was der gesamten Politik, die von Resilienz der Justiz spricht, dann auch gut zu Gesicht stehen würde. Wir bleiben dran und werden das Thema wirklich intensiv verfolgen.
Ja, das war noch im September. Ich war wieder beim Young Lawyers Camp dabei in Düsseldorf. Wieder eine super Veranstaltung vom Forum Junge Anwaltschaft. Bin ein Riesenfan und ich durfte jetzt schon das zweite Jahr in Folge dabei sein. Und dieses Jahr habe ich mit zwei Kollegen, einer Kollegin, einem Kollegen, mit Mythen rund um den Berufseinstieg aufgeräumt in einem Panel. Liebe Grüße an Lena und Tom, das hat richtig Spaß gemacht. Und kann man auch noch nachhören und schauen. Großes Lob ans Forum, fantastische Veranstaltung, die es unbedingt braucht. Und ich bin schon gespannt aufs nächste Jahr. Das war der September. Oktober hatte ich Geburtstag. Podcast hatte Geburtstag. 5 Jahre mache ich den Kram schon, Leute. 5. Ich konnte es selber gar nicht glauben.
Sollen wir dir dazu gratulieren?
Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät.
Nicht mehr? Haben wir aber da getan. Nein, es ist klasse, wie das aufgenommen wird. Das ist ja das schönste Lob. Nicht, dass man einfach etwas macht, sondern dass man eine Resonanz bekommt, die dann auch die innerlichen Themen immer weiter voranbringt. Weil die Leute Spaß haben, zu dir in den Podcast zu kommen, die Themen mit dir zu diskutieren und dadurch auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit herbeiführen, die man sonst nicht ohne weiteres bekommt. Ja. Ich meine, es gibt so viele Podcasts, aber wir wissen, dass deiner nicht nur eine Auszeichnung bekommen hat, sondern natürlich auch eine sehr hohe Frequenz hat und das ist super.
Mich freut es vor allem, wenn die Menschen, die mich so begeistern, dass ich sie einlade, wenn die dann auch andere Menschen begeistern. Und das war in diesem Jahr beim Live-Event auch wieder so. Ein Panel, Gast, Gästin, die wird jetzt dauernd angefragt von Gästen, die bei mir waren. Das freut mich. freut mich sehr. Was haben wir dann noch gehabt im Oktober? Sabine Fuhrmann war für uns bei der Expertenanhörung sehr, sehr wichtig. Erprobungsgesetz, Online-Verfahren. Das hat uns ja auch so ein bisschen beschäftigt. Ne? In dem Zusammenhang spielen auch Zuständigkeitsstreitwerte, Rechtsmittelstreitwerte, Erprobungsverfahren. Da haben wir, wie viele Stellungnahmen haben wir denn da abgegeben? Eine ganze Menge.
Da haben wir eine Menge gemacht. Wir haben das jetzt bei unserem...
Beide fangen sich an, müde die Augen zu reiben, Uli.
Wir haben das beim Parlamentarischen Abend natürlich auch diskutiert. Auch da gilt es, es gibt viele Argumente pro und contra. Eines der größten Probleme wird möglicherweise sein, dass der gute Zweck, Amtsgerichte zu stärken, damit natürlich auch die Fläche zu stärken, Anwaltschaft in der Fläche zu stärken, daran scheitern könnte. Ich formuliere es vorsichtig und ich hoffe, dass es nicht eintritt, dass es dann zu wenige Richterstellen gibt und vor allen Dingen zu wenige Geschäftsstellen, die den Arbeitsaufwand bewältigen können. Das Ganze läuft ja unter Effizienz, Schnelligkeit, aber soll gleichzeitig Qualität sichern. Und Effizienz und Schnelligkeit erreiche ich aber nur, wenn ich gute Leute auf allen Seiten habe. Das heißt, vor der Richterbank, auf der Richterbank und die Mitarbeiter. Und ich muss immer aufpassen, und das ist eben ein etwas kritischer Bereich, dass ich Rechtsmittel nicht in einer Art und Weise beschränke, dass über den Gerichten der blaue Himmel der Rechtskraft leuchtet und die juristischen Probleme nicht mehr so aufgearbeitet werden, dass sie überzeugend sind und auch zukunftsweisend. Denn Rechtsprechung ist ja auch immer mit Fortentwicklung des Rechts verbunden. Und das sind Themen, die uns natürlich beschäftigen, werden wir auch sehr genau hinschauen müssen, wie sich das Ganze auswirkt, Erfahrungen unserer Kollegenschaft aus den einzelnen Kammern herbeiziehen und anfordern, damit wir auch da der Politik sagen können, wo dann die Schwachstellen in der Umsetzung sind.
Ich genauso. Im Oktober gab es übrigens so, da war das. Ich wusste, ich habe das irgendwie.
Diese 24-Stunden-Frist,
ja. Im Oktober, und zwar, das war unglaublich. Es wird immer sehr viel unter Entbürokratisierung, Bürokratieabbau, klingt alles erstmal gut. Und ganz häufig verstecken sich da richtige Knaller drin. Und im Oktober hatten wir mit 24 Stunden Stellungnahmefrist, auch wieder unter dem Stichwort Bürokratieabbau, was gekriegt. Da steckten richtig, also wirklich das Abschleifen von Grundrechten drin. Und zwar ging es darum, BKA hatte gewisse Informationspflichten gegenüber Gerichten, manchmal auch gegenüber Betroffenen. Und unter dem Stichwort Entbürokratisierung hören wir doch einfach mal auf zu informieren. Und das war so ein echter Knaller. Und das hast du häufig im Bereich, ja, Datenschutz hast du es häufiger mal, dass da wirklich viel mehr drinsteckt an grundrechtsinvasiven Themen, als es auf den ersten Blick so aussieht. Und immer wieder hast du das auch, wenn es um das Thema Vertraulichkeit, Mandatsbeziehung, da ist um und bei dann wieder irgend so ein Kleinkram drin. Und deswegen ist es so wichtig, und das hatte mir gerade mein lieber Kollege aus dem Referat Datenschutz eben auch nochmal gesagt, der hat sich wahnsinnig über dieses Ding aufgeregt. Er hat gesagt, siehst du, und deswegen musst du überall ganz genau trotzdem hingucken, egal wie kurz die Frist ist. Nur da unsere Ausschüsse ja auch ehrenamtlich arbeiten, ist das eben eine Schwierigkeit.
Und aber jetzt komme ich wieder mit dem Positiven. Weil wir so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in der BRAC, geht so etwas nicht verloren. Das huscht bei uns nicht einfach durch. Wir ärgern uns über so eine kurze Stellungnahmefrist, aber es wird sorgfältig geschaut, was ist drin, wo sind die Probleme, und das wird rausgegriffen und es wird in die Politik reingetragen, sei es auch mit Stellungnahmen, die dann in Anführungsstrichen verfristet sind, aber das führt ja nicht dazu, dass sie nicht trotzdem gelesen werden können. Und das ist das Schöne, und da muss man einfach jetzt auch mal sagen, großer Lob an unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr sorgfältig darauf achten, dass so etwas nach Möglichkeit nicht durchflutscht und dass selbst bei solchen kurzen Stellungnahmefristen wir die entscheidenden Punkte herausarbeiten.
Klar.
Das ist tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und da kann man auch einmal aus vollem Herzen Dank dafür sagen, dass das so gut funktioniert. Denn wir ehrenamtlich Tätigen sind darauf angewiesen, dass wir in diese informationslos einbezogen sind und dann reagieren können. Und auch unsere Ausschüsse sind da teilweise, muss man sagen, wirklich sehr schnell und schnell bereit, auch nochmal eine kurzfristige Stellungnahme zu erarbeiten.
Richtig krass. Du kannst bei den meisten Kanzler auch nochmal kurz telefonisch durchklingen.
Ja,
die meisten erreichst du.
Das Schöne.
Und ja, wir kriegen das hin. Aber liebe Politikerinnen und Politiker oder zuständige Mitarbeiter in den einzelnen Referaten, mit solchen Nummern, wie jetzt gerade dieses Beispiel, schleift ihr nicht nur Grundrechte, dann muss ich mich mal schützend vor meine Kolleginnen und Kollegen stellen. Ich muss da an diesen Stellungnahmen nicht, ich habe das Große losgezogen, das ist ja dann nicht meins. Manchmal schon, aber meistens nicht. Ihr schleift damit auch Prag-Mitarbeiter. Also lasst das doch einfach. Ja? 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen wären nice. Es ist ja meistens nicht brandeilig. Das mal so als vorgezogener Weihnachtswunsch. Das fände ich ganz gut. Damit haben wir, mit dieser Frechheit haben wir dann quasi den Oktober abgeschlossen. November war viel besser. 12. November. Da muss ich wieder Grüße loswerden. Ronja Tietje und Sabine Vetter, die wirbeln sowieso immer so rund um das Thema Refa, Reno, Nufa, Refa, wie. Und sie haben es jetzt echt geschafft, mit Unterstützung von verschiedenen Verbänden, recht schlau, genau, Tag der Kanzleiheldin, dieses Jahr das erste Mal gefeiert. Und es haben sich tatsächlich viele Kanzleien beteiligt und Geschichten gepostet. Und man kann bei der neuen Homepage, die es auch pünktlich zum 12.11. gab, kann man jetzt ganz langfristig schöne Geschichten aus den Kanzleien beisteuern, Erfolgsgeschichten, Blogbeiträge, was auch immer. Guckt euch das mal an. Ich packe einen Link zur Seite in die Shownotes. Fand ich richtig, richtig gut.
Richtig schönes Format. Kann man nicht anders sagen.
Dann etwas, was gerade noch gut gegangen ist. Das war auch im November. Aber ganz ehrlich, was erlauben Bayern? Ich komme aus Bayern, ich darf das sagen. Was erlauben Bayern? Beratung durch Rechtsschutzversicherer, was war letztlich das Hauptargument? Zugang zum Recht?
Ja.
Und das finde ich so absurd. Ich finde das so absurd, weil, Uli, erklär mir das. Wenn ich, und ich meine das gar nicht böse gegenüber Rechtsschutzversicherern, aber wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, eines Rechtsschutzversicherers, der das gleich mitmacht, ich meine, ich verdiene ja damit mein Geld. So würde ich dann nicht, das ist ja dieselbe Nummer letztlich wie beim Fremdkapital, würde ich dann wirklich nur orientiert an den Interessen des Mandanten beraten? Ich werfe nicht den ersten Stein, ich würde es wahrscheinlich nicht, weil dann ist ja der Job auch ein ganz anderer. Mein Business ist ein ganz anderes. So ein Anwalt kann völlig unabhängig und frei beraten, weil ob wir dann den Schritt gehen oder nicht, davon hängt ja mein Verdienst nicht ab. Ich kann mich ja allein auf die Interessen des Mandanten, der Mandantin konzentrieren. Und überhaupt diesen Vorschlag zu machen und ihn dann noch so lapidar zu begründen, hat ja Gott, ist ja überwältigend gescheitert.
Ja, es haben viele den Kopf geschüttelt, aber man zeigt, wie aufmerksam man sein muss. Denn das war ein Thema in der Jumiko, ist zum Glück vorher schon verbreitet worden, dass das Thema möglicherweise ansteht und daraufhin hat, da muss man sagen, auch eine tolle Kampagne der regionalen Rechtsanwaltskammern mit der BRAG stattgefunden. Wir haben uns dagegen gewandt. Es hat die Gespräche mit den Justizministern und Justizministerinnen in den Ländern gegeben und 14 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Also deutlicher kann man nicht sagen, wie, sagen wir mal, ungewöhnlich, ich drücke mich jetzt wieder vorsichtig aus, oder an der Realität vorbei dieser Vorschlag war. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man kurz zuvor die Entscheidung des EuGH hatte mit der Stärkung der Unabhängigkeit der Anwaltschaft durch Verhinderung von Fremdkapital in Anwaltskanzleien. Dann einen solchen Vorschlag zu bringen, zeigt, dass man hier die Rechtsprechung des EuGH nicht ernst nimmt, sondern dass der Versuch ist, über die Hintertür, und anders kann man das ja nicht bezeichnen, dann Fremdkapital hereinzubringen, denn das sind die Rechtsschutzversicherer. Und als dieses Thema in der vorherigen Legislaturperiode diskutiert worden ist, da gab es die Entscheidung des EuGH ja noch nicht, hat es ja eine Umfrage initiiert durch das BMJV gegeben bei den Anwältinnen und Anwälten, wie sie zum Fremdkapital stehen, sogenanntes Fremdkapital, bitte den Ausdruck, der etwas ungenau ist, zu entschuldigen. Und über 80% haben gesagt, das brauchen wir überhaupt nicht.
Kommt für mich nicht, haben die nicht sogar gesagt, kommt für mich nicht in Frage.
Kommt auch nicht in Frage. So. Und dann so etwas zu negieren, denn wenn der Rechtsschutzversicherer es tun dürfte, dann öffne ich natürlich Tür und Tor für jeden Investor, für eine Anwaltsgesellschaft. Warum soll der Investor dort nicht tätig werden? Also erfreulicherweise ist das abgewandt worden, aber es zeigt, wie aufmerksam man sein muss, um immer wieder nicht in diese unnötige Diskussion zu kommen. Die Steuerberater haben da ihr eigenes Erlebnis gehabt.
Aber da muss man mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben natürlich auch draufgehauen von der BRAG, aber das Ding, das waren die Kammern. Also das fand ich schon phänomenal.
Denn ja, aber das zeigt die wunderbare Zusammenarbeit.
Richtig
aber nur
geil.
So geht es.
Ja, natürlich.
Wir sind ja
alle in einem Boot.
In Anführungsstrichen nur die Dachorganisation. Und da gehört es eben mit dazu.
Ja, wir waren ja voll im Flug mit drin.
Dass aber die Regionalen kann man das machen.
Genau, aber richtig gut. Da wurde richtig Druck gemacht. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Meinst du, es rufen sich dann die Landesjustizminister gegenseitig an und Ministerin? Und dann, sag mal du. Ich habe da so eine wütende Terminsanfrage. Na, Kammerpräsident, hast du sowas auch?
Also Mäuschen würde ich da auch ganz gerne spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass es dort einen WhatsApp, SMS oder Telefonverkehr gibt, wo diese Dinge dann besprochen werden. Denn dieses Thema ist ja dann doch ganz klar abgefrühstückt worden. Und da kann man nur sagen, erfreulich, dass da nicht irgendwie diskutiert worden ist oder was sie sonst gerne tun, ach, das Thema vertagen wir mal, sondern ganz klares Abstimmungsergebnis. Also schöne Sache für alle Beteiligten, die sich dagegen gewandt haben.
Richtig gut. Wo ich ja noch Hoffnung habe, dass man sich auch dagegen wendet, das ist auch ein Thema, das wenn wir im Ausblick vielleicht gleich nochmal haben. Es gibt ja dieses Sicherheitspaket 2.0. Das war ja schon in
ein Thema.
Ganz verfassungsrechtlich, datenschutzrechtlich, strafrechtlich. Es ist alles ganz grausam. Und Berlin ist ein bisschen schneller. Da ist das jetzt im Dezember wahrscheinlich im Sack. Ich hoffe, dass wir noch drum rumkommen. Reform Polizeigesetz. Und da ist der ganze Mist mit drin. Also richtig George Orwell. Kann man auch bei mir nochmal nachhören. Das ist ein richtiges Drama. Auch da Strafverteidiger schlagen Alarm. Und das war so lustig. Ich habe mit einem Kollegen vom RAV mich sehr einstimmig quasi, nicht, dass es was ändern würde, aber dagegen ausgesprochen. Und wir haben uns noch gefragt, wo bitte, what the heck, wo bleibt der Aufschrei der Datenschutzbeauftragten? Und ich war gerade mit dem Schnitt durch. Und da kannst du mal sehen, wir sind schon im Überwachungsstaat. Ich hatte es aber noch nicht veröffentlicht. Kam der Aufschrei, zumindest der Landesdatenschutzbeauftragte.
Kannst du mal sehen, du wirst gehört, auch wenn du nicht gehört wirst. Das ist doch auch was Tolles.
Ja, wenn das mal so funktionieren würde.
Wir müssen in dem Bereich wirklich extrem sorgfältig abwägen. Bin mir aber auch da, vertraue ich darauf, dass dann, wenn es bei diesen Sicherheitspaketen, wenn wir das mal so als Überschrift nehmen, wenn da übertrieben wird und der Grundrechtsschutz nicht beachtet wird, dann vertraue ich tatsächlich auch auf unser Bundesverfassungsgericht, dass da rechtzeitig, was heißt rechtzeitig, es ist im Nachhinein, aber dann eine Korrektur vornimmt, die den grundgesetzlichen Anforderungen entspricht. Also da bin ich auch wieder durchaus optimistisch und habe großes Vertrauen auch in das Bundesverfassungsgericht.
Das auf jeden Fall. Also da hätte ich überhaupt keine Sorgen. Da hätte ich auch gar keinen Schmerzen mit, wenn das ganz rasch mal in Karlsruhe landet. Noch lieber wäre es mir aber, dass man doch einfach die Anwaltschaft, und ich meine das gar nicht böse, aber die Anwaltschaft kennt sich mit der Rechtsanwendung aus. Und vieles von dem, ich habe mit vielen Experten gesprochen, das ist ja nicht mein Rechtsgebiet, aber vieles von dem, was in diesem Sicherheitspaket drin ist, das ist einfach mal EU-rechtswidrig, Uli. Das ist tot, bevor du es, also, aber dann ist es erstmal in der Welt. Also dann einfach Verbändeanhörung rechtzeitig, dann passiert das nicht. Wie wär's denn damit?
Also das war jetzt der Aufruf. an die Politik, hört auf Steffi. Dann haben wir viele Probleme wieder.
Ruft mich an, ich bin in euch die Experten. Ich selber kann zu den meisten Dingen natürlich nichts sagen, ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber schreibt mir, ruft mich an und ich werde die passenden Experten vermitteln, die sich richtig gut damit auskennen. Fände ich nämlich richtig, richtig wichtig. Aber dann gab es noch was sehr Schönes und ich durfte dabei sein. Im November hast du die Ehrenmedaille bekommen, der Kammerham.
Eine große Freude und Ehre, ja.
Ja, ich fand das sehr schön. Könnt ihr euch auch angucken. Habe ich natürlich auch ein kleines Video für euch mitgebracht. Und eine kleine Erleichterung gab es ja auch noch.
So ist es. Dank der intensiven Arbeit des Teams um Leo Holling zur sogenannten Geldwäscheproblematik und zu den Sammelanderkonten, dass erstmal der Nichtbeanstandungserlass bis Ende 2026 verlängert worden ist und sich jetzt ein Modell abzeichnet, wie man die Geldflüsse ohne Verletzung der Vertraulichkeit im Sinne der Geldwäscheregelungen, die uns ja international europäisch aufgegeben sind, kontrollieren kann, ohne, wie gesagt, in das Mandantengeheimnis einzugreifen. Dafür bahnt sich eine technische Lösung ab. Die Umsetzung wird jetzt mit dem BMJV und auch dem Finanzministerium besprochen werden und wir werden im nächsten Jahr dafür eine Lösung anbieten, die dann hoffentlich das Thema positiv erledigt.
Das war der November. Dezember ist noch relativ jung, war aber schon turbulent. Richtig entsetzt hat mich das auch die Attacken auf Anwälte, die Verbalattacken wieder eine neue Dimension angenommen haben. Und diesmal hat ganz gezielt auch eine Person getroffen, nämlich den Vorsitzenden unseres Ausschusses IT-Recht, Chan Yu-Yun, einer meiner liebsten Gesprächspartner und mit einer Intensität und Brutalität öffentlich, also das, was man auf LinkedIn gesehen hat, das war itzi-bitzi, richtig krass auf X, in einer Weise, dass man wahrscheinlich jetzt sehr viel damit zu tun haben wird, gegen die Plattformbetreiber vorzugehen, wenn da nicht gelöscht wird oder ähnliches. Also die schieben, habe ich gerade mitbekommen, Nachtschichten und da mussten wir natürlich auch. Das Absurde ist ja, Uli, er ist ja auch noch in Deutschland geboren. Er ist in Verden geboren. Seine Eltern stammen aus Südkorea und ich habe Screenshots von den Zitaten. Er ist ein antideutscher Asiate und solche Dinge.
Da kann man nur sagen, das ist nicht nur verletzend, es ist beschämend, dass wir mittlerweile uns mit solchen Kommentaren auseinandersetzen müssen.
Und Schlimmeres als das, was ich jetzt zitiert habe. Ja, das zitiere ich
früher hier nicht. Haben wir auch teilweise lange gebraucht, um auf so etwas zu reagieren. Mittlerweile ist nicht nur die Sensibilität sehr groß dafür, sondern wir sind auch sehr schnell, dank dir, und sind sofort auch mit diesem Thema erneut, wie schon in diesem Jahr, immer wieder in der Öffentlichkeit gewesen. Denn das kann man nicht einfach unter den Tisch kehren, sondern da muss man klare Kante zeigen. Und das haben wir getan und das werden wir auch in Zukunft tun, wenn es in dieser Form Verunglimpfungen, Beleidigungen, Bedrohungen gibt, egal in welcher, sagen wir mal, Profession das ist. Wir haben darüber gesprochen, Anwälte, Richter, das gilt für alle Beteiligten.
Das hat mich echt entsetzt. Von daher liebe Grüße an Chanyo. Und anders als in einem Statement, das lautete dann auch, die Zeit drängt, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, Zeit drängt, sonst haben wir in 25 Jahren Tausende dieser Anwalt-Junes. I hope so. Ja, jetzt, du hast es vorhin schon vorweggenommen. Morgen, Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft, bin ich sehr gespannt. Frage, im Kern geht es um die Frage, brauchen wir neue Vergütungsmodelle?
Ja.
Da werden wir hinterher darüber berichten. Mal gucken, ob es mir gelingt, da auch ein bisschen was für euch mitzubringen. Ich bin natürlich auch da, klar. Bin ich in jedem Jahr, das lasse ich mir nicht entgehen. Super coole Veranstaltung. Das war's denn eigentlich, bis auf die Presseerklärung von heute. Die haben wir vorhin ja zum Einstieg schon abgefrühstückt.
Genau.
Und das triggert mich total, weil wir jetzt hier sitzen, aufgenommen. Ich habe es natürlich sofort auf LinkedIn geteilt. Ich konnte jetzt nicht gucken, ob das schon ein bisschen Resonanz. Ich hoffe. Ich habe nur eine Zeile dazu geschrieben. Und dann die Presseerklärung verlinkt. Mic drop. Da gab es nicht mehr zu sagen. Das war das. Wir gucken ja auch immer so ein bisschen, was im neuen Jahr so auf uns wartet. Eins hast du schon gesagt, die Konvention zum Schutz der Anwaltschaft. Das könnte sein im Januar?
Nee, nach dem, was wir wissen, dürfte es am 26. Januar in Straßburg sein, dass die Bundesjustizministerin da im Auftrag der Bundesregierung die Konvention zeichnet. Wir gehen davon aus, dass wir als Vertreter der BRAG und auch Vertreter des DAV dabei sein werden, denn es geht um den Schutz der Anwaltschaft. Und das passt wunderbar in die Diskussion, die wir führen über die Verankerung im Grundgesetz Artikel 19.5. Das haben wir eben schon besprochen.
Das wird uns auch beschäftigen. Dann Türkei wird uns beschäftigen. Das ist ja auch im Januar wieder. Da wird auch, ich weiß definitiv, Kammer Berlin wird da sein, RAV wird da sein, BRAG wird da sein. Mehr weiß ich da jetzt noch nicht. Ich freue mich total auf die Reformkommission STPO. Wir sind in 5 Arbeitsgruppen dabei. Und Christoph ist auch dabei. Das wird ganz cool. Vielleicht kommt sie dann doch nochmal, die Dokumentation der Hauptverhandlung.
Dass das Thema zu den Verfahrensordnungen erfreulicherweise so hochgehängt wird, dass es dort Arbeitsgruppen gibt, ist super. Da kann man nur sagen, da wird der Versuch unternommen, alle Beteiligten, egal ob es die klassische Justiz ist, ob es die Anwaltschaft ist, ob es die Wissenschaft ist, einzubeziehen, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Also da kann man nur sagen, das ist der Weg, den wir bei solchen großen Projekten tatsächlich auch beschreiten sollten.
Im März geht's los, in Kraft treten. Das ist schon eigentlich ein Thema auch aus September, Meldeverordnung, hier Geldwäschegesetz. Da wurden so die Rahmenbedingungen festgelegt, wie jetzt so eine Verdachtsmeldung technisch abgegeben werden muss. Das kommt im März auf uns zu. Da haben wir auch Stellung genommen im Rahmen der Verbändeanhörung. Und ganz geil, haben wir uns gewehrt gegen die Möglichkeit, dass die FIU Meldungen als unzureichend zurückweisen kann. Haben wir uns auch durchgesetzt.
Das sind auch, also wie soll man Geldwäsche noch beschreiben? Das ist ein Bürokratiemonster im Grunde genommen geworden. Durch Versäumung der Politik steuerlich, rechtlich vernünftige Regelungen zu schaffen, um das zu verhindern oder Geldwäsche einzudämmen. Das wird auf andere Beteiligte, die damit wenig bis nichts zu tun haben, verlagert.
Wir werden dauernd zu Erfüllungsgehilfen gemacht.
Das ist ein Problem, was wir dort haben. Aber auch da kann man nur sagen, es gibt manchmal Themen, die tatsächlich aufgrund der Internationalität dieses Problems sehr schwer einzudämmen sind. Es zeigt sich aber, nehmen wir wieder das Beispiel Sammelanderkonten, wenn man gezielt vorgeht, mit Vorschlägen arbeitet und Vorschläge erarbeiten kann, findet man auch Gehör.
Ja, schon, aber weißt du, was ich so ein Ungleichgewicht finde? Immer unter dem Stichwort Entbürokratisierung sollen irgendwelche Meldungen gegenüber Betroffenen unterbleiben. Wir kriegen aber alle naselang mehr Meldepflichten, um irgendwelche Aufgaben der Verwaltung oder des Gesetzgebers zu erfüllen. Also wir müssen keine Gesetzgebungslücken schließen. Schließ sie bitte selber, das auch mal so am Rande. Was kommt noch? Thema Aktivrentengesetz. Da haben wir auch schon Stellung genommen, das betrifft die Anwaltschaft und da haben wir so kritisiert eine Ungleichbehandlung von Angestellten und Selbstständigen.
Genau.
Da müssen wir mal gucken. Das wird weitergehen und da werden wir natürlich auch an dem Thema weiter dranbleiben. Verpflichtende Chatkontrolle sah ja erst ganz gut aus, da sind wir auch Sturm gelaufen.
Ja.
Also quasi Punktsieg. Punktsieg. Das hat mich sehr gefreut, weil auch ein Thema, über das ich mich aufrege. Kommt nicht. Jetzt gibt es aber schon wieder einen Vorschlag aus Dänemark. Die machen irgendwie eine freiwillige Chatkontrolle. Ich habe jetzt mitbekommen, dass es irgendwie da Übergangsverordnung gibt. Da kommt also nächstes Jahr auch nochmal was auf uns zu. Und da habe ich gerade vorhin extra nochmal ein Update eingeholt. Rat der EU hat sich auf einen Formulierungsvorschlag geeinigt, den wir auch wieder werden kritisieren müssen. Also da ist auch wieder so ein
Steffi, stell dir mal vor, das gäbe es alles nicht, dann hättest du nichts, worüber du dich aufregen kannst. Das wäre ganz schlecht.
Ja, aber das klingt immer so, weißt du, jetzt reg ich mich. Guck doch mal, was da passiert. Ich reg mich jetzt über Themen aus dem Referat Datenschutz auf, was ich nie tue, aber das wird alles strafrechtsrelevant und damit reg ich mich natürlich auch auf. So, also wir müssen gucken, keine Chatkontrolle durch die Hintertür.
Das spielt ja alles ineinander und es wird ja mittlerweile auch immer wieder kritisiert, dass wir beispielsweise hier in der Bundesrepublik aufgrund der föderalen Struktur, die viele Vorteile hat, da aber viele Nachteile hat, weil die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten die Regelung sehr unterschiedlich interpretieren, was eigentlich nicht sein dürfte. Also das bleibt ein Thema, was uns auch weiter beschäftigen wird, ganz klar.
Ja, und das Thema, das für mich richtig viel Raum einnehmen wird, das weiß ich, haben wir vorhin schon kurz am Rande, da gibt es nämlich auch ein Update, das Sicherheitspaket 2.0.
Auch da gilt wieder genau hingucken.
Ausschüsse werden Stellungnahmen abgeben.
Das sind Stellungnahmen, die ja sehr dezidiert sind und vor allen Dingen oft nicht nur eine kritische Position beinhalten, sondern auch Vorschläge immer zur Verbesserung. Und dafür kann man auch den Ausschüssen nur danken, dass sie auch da versuchen, gestaltend mitzuwirken.
Finde ich immer gut, weil es ist aus den Ausschüssen, wenn es passt, thematisch immer ein so nicht, weil, aber so. Finde ich richtig gut. So, dann heißt, braucht man eigentlich nur noch abschreiben, was richtig ist. Das ist doch eigentlich ganz gut. Damit sind wir durch das Ganze. Ich bin völlig fertig, Uli. Willst du noch einen Keks? Durch das ganze Jahr. Wir haben ja auch gleich noch einen Termin durch das Jahr 25.
Es geht noch mal weiter. Ja. Das ist wunderbar, aber es zeigt, wie viel wir gemacht haben.
Aber eine Sache kommst du mir hier nicht raus. Machen wir immer die drei Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Ich gebe jetzt keine Beispiele, weil wir schon so lange gesprochen haben. Ihr kennt den Spruch alle schon. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Tatsächlich, weil wir heute hier sitzen, Lieblingsplätzchensorte, Uli.
Die, wenn man wirklich auf Plätzchen abstellt, sind es selbstgebackene Vanillekipferl. Natürlich nicht von mir, sondern von meiner Familie. Wunderbar.
Ja.
Und wenn ich da abschweifen darf, also Marzipan mit Vollmilchschokolade steht bei mir auch ganz hoch im Kurs.
Ja, nee. Guck, da gehen wir auseinander. Marzipan. Toleriere ich nur in der Mozartkugel. Ansonsten, ja, wenn gar nichts anderes da ist. To be honest, man hat Stress, es ist nichts da. Esse ich auch Marzipan. Aber dann auch Vollmilch. Aber Vanillekipferl, beste Plätzchensorte ever, finde ich auch. Ach komm, das muss jetzt sein. Deine Lieblingsnachricht in 2025. Was, weil wir wollen positiv aufhören. Lieblingsnachricht in 2025.
Berufspolitisch hat es mich unglaublich gefreut, dass wir die Regelung zu Artikel 19.5 einstimmig haben verabschieden können und dass es uns gelungen ist, diese Diskussion über Sammelanderkonten in eine sachgerechte Diskussion zu überführen und die zwischenzeitliche Hektik, die da war, zum Glück abzuschütteln, aber nur dank intensiver Arbeit. Und da gilt nochmal Leo Holling und dem Team großer Dank.
Oh mein Gott, weißt du, jetzt benutze ich meine Lieblingsnachricht, um was nachzuholen, was wir überhaupt nicht erwähnt haben, was aber vielleicht eine der größten Nachrichten überhaupt war. Professor Dr. Bertram Schmidt ist neuer Schlichter.
Stimmt. Ja, guck mal.
Oida.
Also man übersieht doch immer noch was, obwohl wir es gerade hatten, nämlich die wunderbare Amtseinführung von ihm. Und
er ist so schlau, er ist so cool, ich bin ein Riesenfan.
Und aus der Position, die Schlichterposition zu übernehmen, ist für uns ein großer Gewinn. Und ein noch größerer Gewinn war, von einem so ausgewiesenen Richter, früher BGH, dann Internationaler Strafgerichtshof, zu hören, dass unser Bestreben, die Anwaltschaft im Grundgesetz zu verankern, ein positives ist und von ihm als Richter nur unterstützt werden kann.
Hat er, oder?
Super.
Richtig gut.
Hat er deutlich gemacht.
Also von daher, das ist wahrscheinlich die Nachricht des Jahres. Von daher Disclaimer, es war so viel los dieses Jahr. Es wird uns bestimmt noch mehr durchgerutscht sein. Aber Professor Dr. Schmidt darf das nicht sein. Und dann habe ich mir noch gedacht, wir haben ja jedes Jahr immer die Hauptversammlungen. Und ich habe mal so zurückgedacht, mir geht es nämlich manchmal so, dass jemand sagt, weißt du noch da und da? Und dann verwechsel ich immer die Orte. Bei manchen kann ich mich aber genau erinnern. Gibt es also für dich persönlich, einen Lieblingsort für eine Hauptversammlung, um sich mit allen Kammern zu treffen? Gab es da einen?
Es wird einen geben. 2026.
Nein, echt?
Also die Freiburger Kammer.
Aha.
Ich habe ja nun in Freiburg studiert, also von daher ist die Verbindung da. Auch wenn die Hauptversammlung nicht in Freiburg selbst, sondern im Europapark Rust stattfinden wird. Ich konnte mich jetzt bei der Kammerversammlung Freiburg in diesem Jahr, wo ich eingeladen war, schon von der Location, wie man so schön sagt, überzeugen.
Ja.
Ich freue mich sehr darauf.
Ja, witzig. Ich dachte, du nimmst was anderes und dann wollte ich sagen, meine kommt erst noch. Ich wollte genau dasselbe sagen. Und um Missverständnissen vorzubeugen, da wird mehrere Tage, also gerade fürs Brackpräsidium ja einen Tag länger, hart gearbeitet und wir wechseln durch die Kammerbezirke durch. Das heißt, es soll halt für alle Kammern fair sein. Jeder ist mal dran. Und es ist gar nicht so einfach, im Freiburger Raum einen Tagungsraum zu kriegen, der groß genug ist für die ganzen Kammerleute. Und es gibt im Europapark eine Veranstaltungshalle. Deswegen bietet sich das an. Und ich war auch schon mal da zu Gast. Da ging es auch um das Thema KI und Justiz. War sehr interessante Veranstaltung. Die Räumlichkeiten sind einfach geeignet. Aber es ist schon klar, ich habe dann draußen zu tun. Es tut mir leid.
Olli. Ja gut.
Ich habe draußen
Solange zu tun. Solange du die Themen im Griff hast, ist alles okay, Steffi.
Habe ich. Ich glaube, das war's. Ich fand das ehrlich gesagt, es ist immer ein Vergnügen mit dir, aber es war ein bisschen länger, ein bisschen anstrengender als sonst, fand ich.
Du, in Vieles dieser netten Gesellschaft mit Kerze, mit dem Ersatzglühwein in Form von Mineralwasser.
Aber das wollt ihr. Wir hätten mit richtig Glühwein, wir hätten das nicht geschafft, Uli.
Das ist wahr.
Und
wir wollen ja auch nach Möglichkeit verständlich bleiben. Also ganz lieben Dank. Allen, die zuhören, kann ich nur schöne Weihnachtstage wünschen und vor allen Dingen ein gutes Jahr 2026. Was wäre da so meine Empfehlung? Bleiben wir erstmal optimistisch, aber halten wir auch unser Engagement für den Rechtsstaat aufrecht. Wenn wir das alles zusammentun und jeder in seinem Bereich mit seinen Möglichkeiten, die er hat, dann wird mir trotz vieler Probleme und Gedanken, die wir haben, nicht bange. Also Ihnen alles Gute und ich freue mich auf das nächste Jahr in der gemeinsamen Arbeit.
Das wünsche ich euch da draußen auch von Herzen. Eine tolle, besinnliche Zeit mit euren Lieben, Liebsten. Ich sende ganz liebe Grüße an alle Kanzleiheldinnen da draußen, an alle Studis, an alle Refis, an alle Kolleginnen, alle Kollegen. Und glaubt nicht, dass ihr euch jetzt doll ausruhen könnt. Diese Episode kommt am 19.12.
Ah ja.
Ihr habt Ruhe über Weihnachten, aber schon am 2. Januar, ich glaube, das ist das der Freitag, 2. Januar kann das sein, also am ersten Freitag im Januar, gibt's ein Power-Up-Special für euch, damit ihr alle beschwingt ins neue Jahr starten könnt. In diesem Sinne fassen wir nochmal zusammen, auch 2026, Haltung, Engagement und, wie wir es festgestellt haben beim Thema Datenschutz, wachsam bleiben.
Glück und Gesundheit.
Bis dahin.